Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendo Nauten. Mein Name ist Thomas und ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. In der letzten Folge habe ich den Jahresrückblick 2025 vollzogen, da wir dann doch ein ereignisreiches Nintendo-Jahr hatten mit neuer Hardware und vielen neuen Spielen. Beides auch Gründe für gehörig Kritik, zumindest auf YouTube und Social Media. Ich möchte jetzt aber über das Jahr 2026 sprechen und darüber, was wir von Nintendo erwarten können. Denn selten zuvor gingen wir in ein neues Jahr und wussten bereits so viel von dem bevorstehenden Spiele-Line-Up. Und da schließe ich auch Third-Party-Spiele mit ein. 2025 war diesbezüglich schon eine Steigerung gegenüber 2017 oder 18, also den die ersten Switch 1 Jahre, aber 2026 wird alles nochmal auf ein neues Level hieven, denn offenbar ist die Problematik der fehlenden Developer-Kits behoben und so wird auch Microsoft mehr Spiele für die Switch 2 veröffentlichen. Indiana Jones und der große Kreis erscheint beispielsweise in diesem Jahr für die Switch 2 und wenn die Umsetzung gut ist, könnt ihr euch auf ein richtiges Highlight freuen. Eines der besten Spiele, die Microsoft in dieser Generation veröffentlicht hat und das vielleicht beste Indiana Jones Spiel und das, obwohl es aus der Ego-Perspektive gespielt wird, aber ich find's Hammer und sie haben auch das Charaktermodell sehr gut umgesetzt. Das war wirklich wie Harrison Ford aussieht. Also sehr, sehr gut gemacht. Außerdem wird South of Midnight von Compulsion Games Anfang 2026 für die Switch 2 veröffentlicht. Ein Spiel, das als Action-Adventure mit so Plattformelementen perfekt zu Switch 2 passen dürfte. Die Grafik, das Artdesign und der Soundtrack sind einfach famos, das muss man sagen. Mich langweilte nur das Gameplay, insbesondere die Kämpfe, die immer in kleinen Arenen stattfinden. Und wenn ihr dann die Gruppe der Gegner besiegt habt, verschwindet die Arena und ihr könnt weiter erkunden. Das machte mir gar keinen Spaß und so deaktivierte ich die Kämpfe für die zweite Hälfte des Spiels. Und allein dass eine Option gibt, Kämpfe zu deaktivieren, zeigt, dass die Entwickler vielleicht selbst nicht so super zufrieden mit der Umsetzung waren. Außerdem können wir uns auf die Fallout 4 Anniversary Edition freuen. Wer also gerade die Amazon Prime Serie schaut, kann sich darauf freuen, ein apokalyptisches Neuengland im Fallout 4 spielen zu können und das dann auf der Switch 2. Das ist eine schöne Sache, finde ich. Wie damals, als Skyrim für die Switch 1 veröffentlicht wurde und mich da auch gefreut habe. Ich bin außerdem überzeugt, dass noch weitere Xbox-Spiele folgen werden. Keeper könnte ich mir beispielsweise gut auf der Switch vorstellen. Ein Call of Duty soll auch in diesem Jahr erscheinen. Ich glaube, alles, was irgendwie möglich ist zu portieren, wird auch kommen. Vielleicht sogar das Halo Remake. Square Enix hält sich noch etwas bedeckt, was das Line-Up für 2026 als Ganzes betrifft. Doch dafür starten sie stark mit Final Fantasy VII Remake Integrate, das am 22. Januar für Switch 2 erscheint. Aktuell könnt ihr auch die Demo spielen, die im Prinzip die erste Tutorial-Mission im Reaktor ist und etwa eine Stunde dauert. Ich habe das getan und war von der Portierung des Spiels begeistert. Ja, es sind nur 30 FPS. Dafür sieht das Spiel richtig gut aus. Digital Foundry zählte 1080p, dockt und lobte das HDR. Visuell ist das schon ein Upgrade zur PS4-Fassung und bis auf die Schattenqualität erstaunlich nah an der PS5-Fassung dran. Da überlege ich mir ernsthaft, ob ich zuschlage und das Spiel zum dritten Mal durchspielen soll. 2020 auf der PS4 direkt nach dem Release. 2021 wurde die PS5-Version veröffentlicht, die ich am 3. Januar 2022 durchspielte. Alle guten Dinge sind drei und 2026 dann die Switch 2-Fassung. Vielleicht mal abwarten, denn im Januar sieht es bei neuen Releases noch mau aus, zumindest nach meinem Geschmack. Am 5. Februar wird dafür dann Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht und darauf freue ich mich total. Wir hatten schon das 3DS Remake, aber Reimagined sieht nochmal besser aus und bekommt diesmal auch inhaltlich große Änderungen. Das Original war notorisch bekannt für die lange Spielzeit und ein stundenlanges Intro, wo es sogar ewig bis zum ersten Kampf dauerte. Im 3DS-Remake wurde das etwas abgemildert, aber jetzt sollen sogar ganze Story-Stränge verschwinden und gleichzeitig aber auch neue eingebunden werden, also wirklich reimagined und nicht einfach nur 1:1-Remake. Man kann das Spiel sicher deutlich streamlinen und ich bin sehr gespannt, ob Reimagined dann auch einen besseren Flow haben wird. Das Schöne ist, dass wir das alles ausprobieren können, da Square Enix ab dem 7. Januar eine Demo für PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch und PC veröffentlicht, wo ihr dann sogar die Spielstände in die Vollversion übernehmen könnt. Außerdem erhalten alle, die die Demo spielen, das Kostüm Day of Dress für Maribel für die Vollversion. Mit The Adventures of Elliot, The Millennium Tales hat Square Enix mal wieder einen interessanten Namen gefunden, aber vor allen Dingen ein heißes Eisen im Feuer, was 2026 angeht. Ihr habt die Demo dazu wahrscheinlich schon im letzten Jahr gespielt. Es ist ein HD-2D-Spiel, allerdings diesmal kein rundenbasiertes Rollenspiel, sondern eher ein Action-Adventure wie die alten 2D-Zelda-Spiele. Also verschiedene Waffen, Echtzeitkämpfe, dazu müsst ihr noch Rätsel lösen und Dungeons meistern. Ich freue mich sehr darauf. Capcom gehört zu den größten Unterstützern der Switch 2 und die vielleicht größte Überraschung war, dass Resident Evil Requiem am 27. Februar 2026 für die Switch 2 erscheint, zeitgleich mit allen anderen Versionen. Und natürlich sieht man ein Downgrade gegenüber der PS5-Fassung, aber bisher macht die Portierung in dem gezeigten Videomaterial einen ordentlichen Eindruck. Außerdem bringt Nintendo einen Nintendo Switch 2 Pro Controller als Resident Evil Requiem Edition auf den Markt. Gefällt mir vom Design jetzt nicht ganz so, aber es wird seine Käufer finden. Außerdem soll im Sommer 2026 ein Amiibo für das Spiel erscheinen, das wäre dann die erste Amiibo-Figur für ein Resident Evil-Spiel. Und sie soll Grace Ashcroft, die Hauptprotagonistin aus Resident Evil Requiem, darstellen. Und wer von Resident Evil noch nicht genug hat, der kann dann am 27. Februar eben so noch mehr Resident Evil-Spiele kaufen. Resident Evil 7 und Resident Evil Village erscheinen dann als native Version für die Switch 2. Weiter geht's dann am 13. März, wenn Capcom Monster Hunter Stories Free Twisted Reflection für die Switch 2 und alle anderen Konsolen und PC veröffentlicht. Ich finde, dass die Switch 2-Fassung in den gezeigten Trailer noch etwas holprig und unfertig wirkt. Das wirkt einfach nicht so so smooth, ja, als ob da doch die Konsole ein bisschen überfordert wäre. Aber da muss ich mal einfach neues Bildmaterial abwarten, was wir sicherlich noch vor März bekommen werden. Es ist aber prinzipiell ganz gut, dass man dann auf der Switch 2 alle Monster Hunter Stories Spiele spielen kann, auch wenn die ersten beiden Teile bisher noch kein Update bekommen haben, also einfach genauso laufen wie die Switch 1 Fassung. Ich finde, dass Capcom da durchaus mal ein Patch veröffentlichen sollte. Am 27. März 2026 erscheint die Mega Man Star Force Legacy Collection für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, X und S und PC und umfasst alle 7 Spiele der Star Force Reihe und mehr Mega Man Collections sind immer gut, wobei ich es mit der Star Force Legacy Reihe so oder Star Force Reihe gar nicht keinen Bezug zu habe. Ich kenne die gar nicht, war überrascht, dass es die überhaupt gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das Capcom-Frühjahr endet dann am 24. April, wenn Pragmata veröffentlicht wird. Erneut ein großer Titel, Day One, auch für die Switch 2. Und Capcom bringt 2026 eine neue Diana-Amiibo-Figur zu Pragmata heraus. Und damit werden bis auf Onimusha Way of the Sword alle Capcom-Spiele auch für die Switch 2 erscheinen. Das ist schon mal eine ganz ja, eine ganz gute Quote, würde ich mal sagen. Schauen wir rüber zu Sega, die 2025, die Switch 2 mit Puyo Puyo Tetris, Sonic X Shadow und Yakuza Kiwami 1 und 2 oder Yakuza Zero unterstützt haben. Da geht es, ja gut, Persona 3 eigentlich auch. Das hat übrigens auch mittlerweile einen Patch bekommen. Ich weiß, es ist Atlus, aber Atlus gehört zu Sega. Also von daher viel Sega-Support und da geht es jetzt mit Yakuza weiter, wenn am 12. Februar Yakuza Kiwami 3 und Dark Tides veröffentlicht wird, welches auf der Switch 2 nur in 30 FPS laufen wird, aber Dark Tides bietet dann eine brandneue Geschichte mit Yoshitaka Mine aus Yakuza 3. Das ist sicherlich cool, dass jetzt auch mal, dass wir jetzt Kiwami 3 bekommen. Also 1, 2, 3, 0. So nach und nach können Switch-Fans die Yakuza-Reihe also auch dann auf der Switch oder Switch 2 durchspielen. Koei Tecmo unterstützt die Switch 2 mit Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, das am 19. März erscheint. Doch schon am 22. Januar könnt ihr den neuesten Teil der Dynasty Warriors Serie mit Dynasty Warriors Origins spielen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut das Spiel auf der Switch 2 laufen und aussehen wird. Auf PS5 und Xbox Series ist es eine technische Augenweide. Also das sieht richtig gut aus, so viele Gegner, richtiger Showcase-Titel und da bin ich einfach gespannt, wie sehr das runtergeschraubt werden muss, weil es halt aufwendiger ist als ein Hyrule Warriors. Am 12. März könnt ihr euch wieder dann mit Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake gruseln. Ja, ich weiß, dass Fatal Frame hat so eine gewisse Nintendo-Vergangenheit und deswegen ist das schön, da auch mal dieses Remake dann spielen zu können. Neon Falcom sorgt für gehörigen JRPG-Nachschub für die Switch und Switch 2. Auftakt ist der 15. Januar mit The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon, der mittlerweile 13. Teil der Trails-Reihe, ursprünglich 2024 in Japan veröffentlicht. Und am 20. Februar folgt dann Ease X Proud Nordics oder Ease 10 Proud Nordics, weiß ich es gerade gar nicht, für die Switch 2, das dann in stabilen 60 FPS läuft und optional noch einen Performance-Modus mit bis zu 120 FPS hat. Und es ist einfach so schön, endlich die Ease-Spiele auf einer Nintendo-Konsole mit mindestens 60 FPS spielen zu können. Wäre auch toll, wenn die alten Spiele ein Update erhalten würden. Aber wir können uns auch im weiteren Frühjahr auf mehr Spiele freuen. Sei es 007 First Light, was im Mai erscheinen soll. Endlich wieder ein Bond-Spiel auf einer Nintendo-Konsole, diesmal von IO Interactive, den Entwicklern der Hitman-Serie. R-Type Dimensions 3 ist auch für den Mai angekündigt. Aber es gibt auch viele Spiele, die bisher nur grob für 2026 als so Termin stehen haben. Sei es Bubsy 4D, wo tatsächlich die Anspielberichte positiver sind, als man das vielleicht von einem Bubsy-Spiel erwarten sollte. Danganronpa 2x2, Deltarune Chapter 5, Elden Ring Tarnished Edition, Human Fall Flat 1 und 2 oder Professor Layton and the New World of Steam. Ich möchte auch noch Mina the Hollower, das neueste Spiel von den Shovel Knight-Machern Yacht Club Games, erwähnen. Ursprünglich sollte dieses 8-Bit-Action-Adventure im Oktober 2025 veröffentlicht werden, wurde dann auf eine unbestimmte Zeit in 2026 verschoben. Und all diese Spiele, die ich bisher genannt habe, sind dann auch nur ein Bruchteil derjenigen, die dann auch veröffentlicht werden. Die meisten 2026er-Spiele sind noch gar nicht bekannt, zumindest was den Sommer und den Herbst angeht. Im Frühjahr werden Sony und Nintendo auf ihre Directs sicher neue Spiele auch von Third-Party-Herstellern ankündigen und danach sollten wir ein klareres Bild haben. Und daher wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um über Nintendo zu reden. Wir wissen erstaunlich viel über deren Line-Up, wie anfangs erwähnt, aber ich bin auch hier überzeugt, dass wir vielleicht nur alle Spiele bis Juli kennen. Deswegen kann ich die vermeintliche Nintendo Direct im Februar kaum abwarten. Es gab auch mal Gerüchte, dass man vielleicht im Januar eine Partner-Direct kriegt und dann irgendwie im Februar eine echte Direct oder dass es nur im Februar eine große Direct geben wird. Wie auch immer, es bleibt spannend und wir brauchen aber wahrscheinlich zwei Directs, um das ganze Line-Up zu kennen. Eine im Februar, eine im Sommer. In der Februar Direct wird wahrscheinlich auch nicht das komplette Line-Up verraten, denn wir hatten es bisher immer so, dass dann auf einmal manche Herbstspiele dann im Juni noch spontan angekündigt werden oder irgendwie sowas. Also es bleibt spannend. Der erste Release von Nintendo wird jedenfalls die Switch 2 Edition von Animal Crossing New Horizons sein, die am 15. Januar veröffentlicht wird. Besitzt ihr die Switch 1 Variante, könnt ihr für 5 Euro aktualisieren und dann das Spiel in 4K spielen. Es bleibt aber bei 30 FPS, da verschiedene Gameplay-Mechaniken an die Framerate gekoppelt sind und eine Erhöhung dazu führen würde, dass sie dann eben nicht mehr richtig funktionieren. Außerdem könnt ihr mit Hilfe der Maussteuerung euer Haus einfacher umgestalten, Möbel umstellen oder Notizen an das schwarze Brett schreiben. In Nooks Laden könnt ihr ein Megafon kaufen, das das integrierte Switch 2 Mikrofon benutzt und so könnt ihr nach Inselbewohnern rufen, um diese schneller zu finden. Neu ist außerdem, dass ihr nun mit bis zu 12 Spielern gemeinsam online spielen könnt und mit bis zu 8 Spielern im drahtlosen lokalen Modus. Per Gamechat könnt ihr dann mit euren Freunden chatten und dann auch kompatible USB-C-Kameras anschließen. Gleichzeitig zur Switch 2 kommt dann aber auch das kostenlose Update 3.0 für alle Spieler. Das beinhaltet ein anpassbares Strandhotel, in dem ihr bis zu 10 Zimmer frei gestalten könnt oder eben nach vorgegebenen Themen wie Farm oder Hochhaus gestalten könnt. Für das Dekorieren gibt es dann Hoteltickets, die ihr wiederum im Hotelshop gegen neue Möbel und exklusive Items eintauschen könnt, darunter diverse Nintendo Retro-Objekte. Oder auch Themenräume zu Zelda, Splatoon und Lego wird es geben, allerdings benötigt ihr zumindest für Zelda und Splatoon-Inhalte die entsprechenden Amiibo. Ihr könnt aus Animal Crossing heraus dann auch eure NES-Spiele via Nintendo Switch Online spielen, sofern ihr ein Abo habt. Und dank des Hotels besucht euch dann, oder eure Insel wird dann auch von Touristen besucht, die aber dann nicht automatisch zu Bewohnern werden. Weiterhin kommen Multiplayer-Inseln mit den Schlummerinseln ins Spiel, die getrennt von eurer Hauptinsel funktionieren. Ihr könnt hier kleine, mittlere oder große Inseln gestalten und dann auch Zeit und Wetter beeinflussen, alle Items aus dem Katalog platzieren und euch einfach kreativ komplett austoben und dann einfach mal ausprobieren, was ihr vielleicht demnächst machen werdet auf eurer Hauptinsel. Also das ist so, ja, das ist so ein nettes Reißbrett-Ding. Also dass man einfach mal ein bisschen ausprobieren kann, ohne dass man die eigene Insel quasi kaputt macht. Es kommen aber auch echte Quality-of-Life-Features ins Spiel. So könnt ihr endlich mehrere Items gleichzeitig herstellen und die benötigten Materialien werden dabei sogar direkt aus dem Lagerbestand entnommen. Halleluja, hat ja nur 6 Jahre gedauert. Außerdem gibt's den Resetti's Reset Service, mit dem ihr dann Bereiche eurer Insel quasi neu gestalten könnt oder aufräumen könnt. Ich überlege ernsthaft, mit der Switch 2-Fassung eine komplett neue Insel zu starten. Werde mir das Upgrade also definitiv gönnen. Der neueste Teil der Mario Tennis Reihe stürmt am 12. Februar den Platz. Ich bin sehr gespannt auf Mario Tennis Fever und darauf, wie Feature Complete es sein wird. Mario Tennis Aces war ein richtig gutes Spiel. Es war nur dämlich, dass es erst über Monate der Updates brauchte, um nach und nach alle Modi oder Inhalte zu bekommen. Der Story-Modus war zwar eine Verbesserung, am Ende aber auch nur ein langes Tutorial. Bei Fever werden wir zum Start schon die größtmögliche Anzahl an spielbaren Charakteren in der Seriengeschichte haben und hoffentlich hat der Story-Modus dann mehr Substanz, wenn wir als Baby Mario und Co. spielen und versuchen, wieder groß zu werden. Die Reihe wird aber auch immer so ein bisschen unterschätzt und ich höre so viele Meldungen aller, schon wieder Mario Tennis. Nachdem Fever angekündigt wurde, war das halt einer der typischen Reaktionen, aber es ist jetzt 7,5 Jahre her, dass Aces erschienen ist. Und außerdem wurde das über 4,5 Millionen Mal verkauft. Und das ist mehr als jedes Xenoblade, Fire Emblem oder Metroid. Also es gibt da die Fans für. Und es ist auch logisch, das ist genau eins dieser Spiele, die ich veröffentlichen würde am Anfang einer Konsolengeneration, wenn es noch nicht so große Userbase vorhanden ist. Am 5. März geht es dann mit Pokémon Pokopia weiter und auf das Spiel freue ich mich seit der Ankündigung. Ja, es ist nur eine Game Geek Card und das finde ich auch dumm, aber ich kaufe es mir sowieso digital, da es nur ca. 10 GB groß ist. Ich finde das Konzept aber interessant, Pokémon mit Dragon Quest Builders oder Animal Crossing zu mischen. Und da das Team hinter Dragon Quest Builders an diesem Spiel arbeitet, habe ich eine gewisse Erwartung an das Spiel und hoffe, die wird erfüllt. Vom Konzept her könnte das endlich mal ein Pokémon-Spin-Off sein, was sich auch richtig gut verkauft. Yoshi and the Mysterious Book soll irgendwann im Frühjahr veröffentlicht werden und ich finde den Artstil wieder herausragend gut. Frage mich aber, ob das jetzt eher das klassische Jump'n'Run wird oder ob man mehr Rätsel lösen muss. Denn alle Kreaturen, die er trefft, werden irgendwie im Buch festgehalten und der Trailer, der zeigte sehr viele von diesen Buchsequenzen und es wirkte wie so ein Tutorial und er wirkte sehr sperrig und ich weiß deswegen bis heute nicht, was jetzt das ja der genaue Schwerpunkt des Spiels sein wird und ich kann da nur auf einen weiteren Trailer hoffen. Fire Emblem Fortune's Reef ist eines meiner meist erwarteten Spiele des Jahres. Im Mittelpunkt des Spiels steht oder stehen die Heroenspiele. Das ist ein Kolosseumsturnier, dessen Siegerin oder Sieger einen Wunsch von der Divine Sovereign erfüllt bekommt. Die Hauptfiguren Kai, Theodora und Dietrich treten aus ganz unterschiedlichen Gründen an, um entweder Leben zu retten, ihr Volk zu schützen oder die eigene Vergangenheit zu bewältigen. Die Grafik gefiel mir sehr gut, ebenso das römische Setting. Die Verbindung zu Three Houses wird viele Leute gefreut haben und ich habe auch kein Problem damit. Es ist immerhin eins der beliebtesten Fire Emblem-Spiele. Ich hoffe nur, dass das eigentliche Gameplay und das Map-Design sich stärker an Engage orientieren wird, was spielerisch das bessere Spiel war, aber bei Story und dem Drumherum eben schwächelte. Fire Emblem Fortune's Reef hat noch keinen Termin, allerdings wurden die letzten Hauptteile immer so April, Mai, Juli veröffentlicht und ich kann mir daher einen Sommerrelease extrem gut vorstellen. Nicht von Nintendo entwickelt, aber als Switch 2 Exklusivspiel für 2026 angekündigt ist The Duskbloods von From Software. Ich finde es nach wie vor schade, dass es sich hier um Mehrspielertitel handelt, aber dass Hidetaka Miyazaki als Direktor fungiert, macht es wiederum interessant für mich. Es wird ein Spieler gegen Spieler gegen die Umgebung Spiel sein, also PvPE. Ich bevorzuge wiederum reine PvE-Spiele, aber ja, am Ende muss ich mehr von diesem Spiel sehen und hoffe, dass das eben auf der nächsten Direct ein Thema sein wird. Das sind so die exklusiven Switch 2 Spiele, allerdings veröffentlichen die nur auch noch Switch 1 Spiele, etwa das Rhythmusspiel Rhythm Paradise Groove, worauf sich sehr viele freuen. Das 3DS-Spiel war sehr beliebt, oder aber auch Tomodachi Life, wo Träume wahr werden, das auch im Frühjahr erscheint und wo ihr mitten im Meer eine Insel voller Mii-Charaktere verwaltet. Der erste Teil konnte sich auf dem 3DS über 6,72 Millionen Mal verkaufen und ich glaube, dass der zweite Teil so ein richtiger Social-Media-Hit werden könnte. Also so viele Memes und Short-Videos werden da entstehen und das kann deswegen eine richtige Zugkraft erhalten. Deswegen ja, ich glaube, das kann richtig groß werden und gespannt bin ich dann auch, ob beide Spiele noch eine Switch 2 Edition erhalten werden oder zumindest ein Update mit höherer Auflösung wie die Mario Galaxy Spiele. Generell glaube ich, dass Nintendo auch mehrere Switch 2 Editions veröffentlichen wird. Bisher ist eben nur Animal Crossing und Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition und gemeinsam im Bella Bell Park angekündigt. Das ist so ein sperriger Name. Ich werde das künftig einfach nur noch Mario Bros. Wonder nennen. Mario Wonder erwarte ich nahe an der Veröffentlichung des Mario Galaxy Films. Das müsste im April sein. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, welche neuen Singleplayer-Inhalte es geben wird, weil bisher wurden ja eigentlich nur die ganzen neuen Minispiele und Mehrspieler-Inhalte gezeigt. Ein letztes angekündigtes Spiel habe ich noch vergessen, da Pokémon Champions erscheinen wird. Das ist ein reines Multiplayer-Spiel, wo es dann einfach nur Duelle zwischen menschlichen Spielern geben wird. Soweit habe ich das zumindest verstanden. Ich habe das Glück, dass mich die meisten Nintendo-Spiele interessieren und mir auch Spaß machen. Ich habe kein Problem, dass die meisten Spiele von Nintendo im Herbst, Winter 2025 nur hohe 70er-Spiele laut Metacritic waren. Ich hatte enorm viel Spaß mit ihnen und teils mehr als mit anderen Spielen, die besser bewertet wurden, wie Ghost of Yotai. Ich mag, dass Nintendo im ersten Jahr mit Marken wie Mario Kart oder Donkey Kong experimentiert. Dazu dann unerwartete Fortsetzungen bringt wie Kirby Air Riders. Oder aber dann eben auch Nischentitel wie Hyrule Warriors eine Fortsetzung spendiert. Aber da möchte ich auch sagen, Hyrule Warriors Age of Calamity hat sich über 4 Millionen Mal verkauft. Also da ist definitiv eine Nachfrage nach dieser Art von Spielen da. Und das Jahr mit einem Animal Crossing Update zu starten, dann Mario Tennis zu veröffentlichen und danach mit Pokémon wieder zu experimentieren, finde ich gut. Bei Yoshi mal abwarten, wie es oder was es genau wird, genau wie bei Fire Emblem. Aber ich feiere schon jetzt, dass wir so einen guten Genre-Mix bekommen werden. Ja, Aufbauspiele, Tennis, Plattformer oder taktisches RPG. Und wenn wir dann die Switch-1-Spiele noch dazu nehmen, Rhythmusspiel und eine Lebenssimulation. Ich weiß, dass viele Zuhörer aber auf diese ganz großen Hits warten. 3D Mario, Zelda, Smash Bros. Aber Nintendo ist eben mehr als nur diese Serien. Und das Tolle ist ja, dass diese Spiele alle noch kommen werden. Genauso wie in Splatoon Raiders kommen wird, was nicht zwingend für 2026 angekündigt ist. Ich aber davon ausgehe, dass das ein 2026er Spiel sein könnte. Ich habe ansonsten keine Ahnung, was neben der neuen Pokémon-Generation der große Herbsttitel 2026 sein wird. Aber das macht auch irgendwie den Reiz aus. Ja, ich bin davon überzeugt, dass noch mindestens 2 Switch-2-Spiele in diesem Herbst erscheinen werden, von denen wir noch gar nichts wissen. Und damit meine ich nicht Switch 2 Editions von alten Spielen, von denen werden sowieso immer noch genug veröffentlicht, denke ich. Genauso wie es kostenlose Updates geben wird, wie zu Pikmin 3 Deluxe. Das ist zumindest ein aktuelles Gerücht. Ich warte derweil immer noch auf Xenoblade Updates. Ich würde alle Xenoblade Spiele nochmal durchspielen, wenn ich sie auf 1440p bis 4K in 60 FPS auf der Switch 2 spielen könnte. Auch gehe ich davon aus, dass wir in diesem Jahr ein DLC zu Mario Kart World erhalten werden. Und ja, ich denke, könnte kostenpflichtig sein. Vielleicht wird es aber auch so ablaufen wie beim Mario Kart Booster Pass, der dann Teil der NSO Expansion Abos war. Ja, außerdem wird Nintendo vielleicht auch Jubiläen feiern. 6 Nintendo Franchises feiern in diesem Jahr Jubiläum. Aber ich denke, dass vielleicht nur 2 realistisch wirklich auch gefeiert werden. Zum einen 30 Jahre Pokémon mit einer neuen Generation und vielleicht kriegen wir auch mal die alten GBA-Spiele dann mal ins NSO-Abo. Und 40 Jahre The Legend of Zelda, weswegen ich von einem Remaster in diesem Jahr ausgehe. Vielleicht bekommen wir endlich Twilight Princess HD und Wind Waker HD, dass die endlich aus dem Wii U-Gefängnis befreit werden. Obwohl beide auch einfach nur als NSO GameCube-Spiele erscheinen könnten. Dort ist Wind Waker ja seit Juni enthalten, würde also nur noch Twilight Princess fehlen. Ein Traum wäre natürlich ein echtes Remake zu Ocarina of Time. Allerdings kommt 2027 der Zelda-Film in die Kinos. Und da denke ich mir, dass solche potenziell großen Remakes eher 2027 veröffentlicht werden. Bei den anderen Jubiläum, ich sag mal so, Pikmin 25 Jahre, da könnte es sein, dass wir ein Pikmin 4 Switch 2 Edition bekommen könnten. Und das kostenlose Pikmin 3 Update habe ich ja eben erwähnt. Das ist so ein aktuelles Gerücht. 25 Jahre Animal Crossing. Okay, wir bekommen ja das New Horizon Update und Tetris 99 bekommt in dieser Woche auch noch ein Animal Crossing Skin. Luigi's Mansion wird ebenfalls 25 Jahre alt. Wir haben das GameCube-Spiel in NSO, aber ich würde ein SW2 Update von Luigi's Mansion 3 so derbe abfeiern. Und vielleicht kriegen wir im Oktober Luigi's Mansion 4. Denn wenn das 3D Mario erst im nächsten Jahr erscheint, dann sollte Nintendo neben Pokémon aber auch noch ein Spiel haben, was ein großes Verkaufspotenzial hat und auch einen Singleplayer-Fokus. Und da wäre Luigi's Mansion 4 oder 4 ideal. Es ist 7 Jahre her seit dem dritten Teil und der konnte sich über 14,25 Millionen Mal verkaufen. Kid Icarus wird 40 Jahre alt und ich bezweifle, dass wir noch zu diesem Jubiläum irgendetwas sehen werden. Ich hoffe inständig, dass wir irgendwann ein Remaster von Icarus Uprising bekommen werden, aber das wird gegebenenfalls so ein ewiger Wunsch sein wie ein neues Rave Race. Metroid wird ebenfalls 40 Jahre und ich denke, dass die Marke für Nintendo zu uninteressant ist, um da jetzt ein Jubiläum zu feiern, obwohl wir gerade diverses Merchandise bekommen. Aber Metroid zieht in Japan halt auch gar nicht. Vielleicht bekommen wir trotzdem irgendwie Metroid Prime 2 und 3 Remaster oder wenigstens Teil 2 in NSO Expansion Pack. Ich fände ein Switch 2 Update für Metroid Dread und Metroid Prime Remaster spitzenmäßig. Und da Dread in diesem Jahr 5 Jahre alt wird, wäre vielleicht die Ankündigung von Metroid 6 nice. Wahrscheinlich wird mir aber gar nichts bekommen. Ja gut, und fernab von Nintendo gibt es aber auch andere Jubiläum. Dragon Quest wird 40 Jahre und Square Enix hat dafür sogar ein eigenes Logo kreiert. Ich erwarte also Ankündigungen von neuen Remakes, Infos zu Dragon Quest 12 und mehr Merchandise. Atlus feiert 30 Jahre Persona mit einer Webseite und alles. Also da erwarte ich auch neue Ankündigungen. Vielleicht bekommen wir Persona 6 zu sehen oder zumindest mehr Gameplay zum Persona 4 Remake. Ob Konami 40 Jahre Castlevania wirklich feiert, steht in den Sternen. Sega wird 35 Jahre Sonic. Sicher irgendwie irgendwas für Sonic wird in diesem Jahr angekündigt. Ich erwarte da aber nichts Großartiges. Ich bin aber insgesamt sehr gespannt, was uns 2026 alles bringen wird. Es werden genug Spiele dabei sein, auch wenn ihr keine Fans von GTA 6 seid. Ihr werdet genug zu spielen haben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.